Der Fernbahntunnel Frankfurt, unabdingbar für die Verkehrswende oder Prestigeobjekt? Für das Gelingen der Verkehrswende hin zu deutlich mehr öffentlichem Personen- und Güterverkehr auf der Schiene ist der Ausbau bzw. auch, kann man sagen, Reaktivierung der Bahninfrastruktur zwingend erforderlich. Eines der anvisierten Ziele ist die Realisierung des sogenannten Deutschlandtaktes. Im Zuge der Vorstellung des Konzeptes im Herbst 2018 durch das Bundesverkehrsministerium wurde der Bau eines Fernbahntunnels unter dem Frankfurter Hauptbahnhof als zwingend notwendig bezeichnet. Dieser diene der Kapazitätserweiterung des wichtigen Knotenpunktes im bundesweiten Bahnnetz. Ist der Fernbahntunnel unabdingbar für das Gelingen der Verkehrswende? Welche Kritikpunkte gibt es und wären andere Maßnahmen nicht vorrangiger? Dazu habe ich einen Gast im Studio, das ist der Karl-Heinz Peil. Er ist unter anderem Co-Sprecher der Initiative Takt vor Tempo Rhein-Main. Karl-Heinz, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, auch schönen guten Tag.
Mein kleiner Einstieg wäre jetzt zunächst mal du hast dich sehr intensiv mit dieser Sache beschäftigt, unter anderem, worauf wir später noch kommen werden, ganz ausführlich mit dem Thema Brandschutz. Was ist dein Hintergrund, dass du da so in der Materie bewandert bist? Das muss ich jetzt wirklich sagen, ich kenne dich ja aus verschiedenen Zusammenhängen und weiß, dass du da recht fit bist im Gegensatz zu mir. Und als nachfolgende Frage gleich, was ist dieses Takt vor Tempo Rhein-Main?
Ja gut, also Otto und ich, wir kennen uns seit langen Jahren aus umweltpolitischen Aktivitäten. Es gab mal ein Netzwerk Umwelt und Klima Rhein-Main und in dieser Eigenschaft war ich vor mehr als 10 Jahren auch schon mal hier im Studio von Radio X. Und zunächst mal zu dem Stichwort Deutschlandtakt. Also da muss ich jetzt eine kleine, wichtige Korrektur machen gegenüber dem, was Otto gesagt hat. Also war jetzt nicht so, dass im Zuge der Vorstellung des Deutschlandtaktes der Fernbahntunnel hineingebracht wurde, sondern 4 Wochen später. Das ist insofern ein wichtiges Detail, als dass der Deutschlandtakt erstmal auf ungeteilte Zustimmung gestoßen ist. Die Idee dahinter, die ist nicht ganz neu. In der Schweiz gibt es schon seit Jahrzehnten eine Vertaktung, dass man im 15- oder 30-Minuten-Takt mit Sicherheit Anschlussverbindungen erreicht. Also in der Schweiz gibt es ja sehr viele Umsteigebeziehungen und die funktionieren auch. Und selbiges Prinzip soll auch für Deutschland gelten. Und man hat dann gesagt, wir führen einen Deutschlandtakt für das Jahr 2030 ein. Und man hat dann 4 Wochen später gesagt, für diesen Deutschlandtakt brauchen wir den Tiefbahnhof am Frankfurter Hauptbahnhof. Und dass das etwas gekünstelt war, das ist einigen gar nicht so bewusst gewesen, aber spätestens bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie Mitte 2021 war dann halt nochmal klar gesagt, dieser Fernbahntunnel steht erst Anfang der 40er Jahre zur Verfügung. Und hat zum Beispiel der VCD Hessen dann erklärt,
Also VCD ist der Verkehrsclub Deutschland.
Also wenn dem so ist, dann ist das alles ja eine fragwürdige Angelegenheit. Mittlerweile ist es so, dass schon vor einem Jahr oder länger Verkehrsminister Wissing gesagt hat, ja, Deutschlandtakt, das schaffen wir erst bis 2070. Also das ist alles erstmal sehr verwirrend. Und worum es eigentlich gehen müsste, also wir reden ja im großen Kontext Verkehrswende, ist eigentlich nicht, dass die 10% der Bahnkunden, die im Fernverkehr unterwegs sind, präzise Umsteigebeziehungen haben. Also momentan freut man sich ja, wenn ein ICE überhaupt fährt, sondern es geht darum, dass zum Beispiel für Pendler aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Frankfurt auch gute Anbindungen vorhanden sind, wozu vor allen Dingen auch verlässliche Umsteigebeziehungen gehören. Und dass man nicht, wenn man halt an der äußersten Peripherie des Rhein-Main-Gebietes wohnt, also Hintertaunus, Wetterau, Vogelsbergkreis oder Odenwald, dass man nur alle 2 Stunden eine Zugverbindung hat.
Also das, was du jetzt gerade sagst, das bezieht sich ja wahrscheinlich dann hauptsächlich auf den Nahverkehr, wo ja auch der überwiegende Verkehr stattfindet, letztendlich hier, Stichwort Pendlerinnen und Pendler. Jetzt ist es ja aber so, also die Bahn wartet ja mit erstaunlichen Zahlen auf, und zwar beeindruckende Zahlen, wie ich finde. Also ich referiere das mal jetzt ganz kurz, bevor dir dann da die nächste Frage mit hinterhergebe. 2015 waren im Hauptbahnhof 1100 Züge täglich unterwegs. 2020, also 5 Jahre später, waren es 1200. Für 2030, wo es eben auch um den Fernbahntunnel geht, wurde mit 1500 gerechnet. Inzwischen sind es aber 1800 Verbindungen täglich, die über den Hauptbahnhof hier abgewickelt werden. Und dass der an seine Grenzen kommt, das wissen alle die, oder schon ist eigentlich, das wissen alle die, die hier regelmäßig mit der Bahn unterwegs sind, wo auch viele Probleme damit herkommen. Die Bahn möchte deshalb unter den Gleisen 1 bis 4 den Fernbahntunnel realisieren mit 4 Gleisen. Ist es nicht plausibel, dass bei diesen Zahlen irgendwas passieren muss?
Ja, natürlich ist das plausibel. Zumal es ja auch Zielvorgaben gibt, dass man, also im Sinne der Verkehrswende, die Kapazität des Schienennetzes auch deutlich erhöht und dass man halt im Personenverkehr, sagen wir mal bis 2030 sogar ja eher von einer Verdoppelung ausgeht, wenn man tatsächlich an dem Ziel eine Verkehrswende im Sinne von Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf die Schiene festhält. Und da ist natürlich dann das Ziel, das mit dem Fernbahntunnel formuliert wird, 20% Kapazitätserhöhung durch den Fernbahntunnel plus weitere 5% Kapazitätserhöhung durch begleitende oberirdische Ausbaumaßnahmen, ja, von vornherein viel zu wenig.
Was wären denn diese begleitenden oberirdischen Ausbaumaßnahmen? Da gibt es ja die verschiedenen Pläne für unterschiedliche S-Bahn-Linien oder
Nordmain. Ja, es gibt ja nun eine Bündelung, die Bahn vorgenommen hat. Also darüber können wir später nochmal reden im Kontext Nutzen-Kosten-Verhältnis, also das nur mal vorab. Und das Ganze ist gebündelt in ein Projekt Frankfurt Rhein-Main Plus, was etwa so an die 10 Einzelmaßnahmen oder Einzelprojekte beinhaltet. Also das betrifft Ausbaumaßnahmen am Südbahnhof, das betrifft den Knoten im Süden. Es gibt also ein Thema, das schon 2003 anvisiert wurde, dann aber irgendwann verworfen wurde, nämlich der 4-gleisige Ausbau vom Südbahnhof zum Hauptbahnhof. Also jedenfalls gibt es diese Projekte, die man auch auf der Projekt-Homepage der Bahn nachlesen kann. Einzelne Sachen sind realisiert. Also Stichwort Homburger Damm, dass man halt vom Norden her über ein zusätzliches Gleis zum Hauptbahnhof kommt.
Das ist die Verbindung da im Gallus Richtung Westen oder Nordwesten. Ja. Ich meine, die Idee ist ja vielleicht auch, wird zwar nicht explizit erwähnt, aber auf Nachfragen bekommt man schon den Hinweis von der Bahn, dass ja eben auch der Nahverkehr davon profitieren soll, von diesem Fernbahntunnel. Ich hatte da mal bei einer Veranstaltung eine erstaunliche Zahl gehört, die mir immer noch, denke ich mir, das habe ich vielleicht falsch verstanden. Und zwar der Frankfurter Kopfbahnhof, also wirklich Kopfbahnhof, das ist ja das Problem, in Anführungszeichen, dass die Züge zerscheiden müssen, dann wieder rausfahren müssen und so weiter und so fort, dass der Kopfbahnhof Ursache von ca. 75% der Verspätungen im Fernverkehr bundesweit verantwortlich ist. Ich meine, das ist ja schon eine Größe.
Ja, also das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Aber ich hatte vielleicht die vorhergehende Frage vielleicht noch nicht komplett beantwortet. Es ging ja darum, dass halt der Hauptbahnhof an die Kapazitätsgrenzen stößt. Und da aber nun der größte Teil dessen, was sich dort abspielt, dem Regionalverkehr geschuldet ist, muss man einfach mal untersuchen, welche alternativen Umsteigebeziehungen möglich sind. Also sprich, weitere Schienenausbau, so in der Art, wie es jetzt mit der Regionaltangente West erfordert, inwieweit man das im Osten und im Süden vorantreibt, inwieweit
Entschuldigung, wenn ich die immer mal wieder kurz unterbreche, ja. Weil ich denke, das sind manchmal den ein oder anderen Begriff, sollten wir vielleicht kurz erklären, weil vielleicht manche Leute das nicht so kennen, diese Regionaltangente West. Das ist die von, erklär mal, Hanauer Richtung oder
Bad Nein, also das ist also eigentlich ein Prinzip, mit dem man U-Bahnen und S-Bahnen verbinden kann, also was ja technisch zwei verschiedene Systeme ist. Also ein Prinzip, das man in Kassel und in Karlsruhe praktiziert. Und das ist eine Strecke, die teilweise entlang der, ja, vereinfacht gesagt, S-Bahn-Linie A5, S5 geführt wird. Also über Oberursel, Weißkirchen, Eschborn. Dann
Richtung,
aber
Richtung
nicht,
Flughafen.
Dann aber nicht Richtung Innenstadttunnel, der ja auch total überlastet ist, sondern an den innerstädtischen Tunnel vorbei, in den Süden und mit Anbindung des Flughafens und weiter nach Neu-Isenburg.
Also dass die erst gar nicht in den, wie bisher, nach Frankfurt reinfahren müssen, sondern im Westen, Nordwesten die Stadt umfahren, mehr oder weniger.
Ja, weil diejenigen, die mit der S5 aus dem Taunus kommen, nicht unbedingt die Innenstadt als Ziel haben, aber dazu gezwungen sind, am Hauptbahnhof oder Taunuswache, wie auch immer, umzusteigen.
Und dieses Projekt ist ja schon relativ weit fortgeschritten. Da folgen ja laufend irgendwelche Spatenstiche. Ich glaube, ein Teil ist ja auch schon realisiert, soweit ich es richtig im Kopf habe. Jetzt erklär nochmal, aber das bist nur Schalandri und ich habe auch nicht so richtig aufgepasst, muss ich sagen. Erklär mal kurz nochmal diese Initiative Takt vor Tempo, weil das spielt ja schon auch eine Rolle im Hinblick auf den Fernbahntunnel, auf unseren ÖPNV, also sprich öffentlicher Personennahverkehr. Was verbirgt sich hinter dieser Initiative?
Ja, ich sage zunächst mal, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Okay. Also es war ja schon davon die Rede, dass es eine Steigerung der Kapazität um 25% durch den Fernbahntunnel geben soll. Und ich habe gesagt, man muss ja eine Steigerung um das Doppelte, um 100% eigentlich anvisieren. Und es gibt nun schon seit ein paar Jahren ein Konzept von Verkehrswissenschaftlern ausgearbeitet, das besagt, man kann die Kapazität von überlasteten Schienenstrecken deutlich erhöhen, eben um ein Mehrfaches sogar, wenn man nur dort, wo diese Überlastung besteht, die drei Verkehrsträger, Güterverkehr, schienengebundener Personennahverkehr und Fernverkehr, wenn man die synchronisiert. Und die nicht vorhandene Synchronisierung ist ja nun ein Grundproblem. Also das war ja ein Grund, warum man die S-Bahn nach Bad Vilbel ausgebaut hat und weiter ausbauen wird nach Friedberg, weil immer die S-Bahn halten musste, um einem Regionalzug oder einem ICE Vorrang zu lassen. Und wenn man halt dieses Konzept verfolgt, dann hat man eine deutlich dichtere Zugfolge und man kann viel mehr Einzelzüge auf die Schiene bringen und der teilweise vorhandene Geschwindigkeitsverlust, der vor allen Dingen im Fernverkehr entstehen würde, könnte kompensiert werden, weil die Bahnkunden auch mehr Verbindungen nutzen könnten. Und unterm Strich wäre es ein Vorteil für alle.
Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt. Okay. Hier geht es gerade das Licht an. Uns geht ein Licht auf. Hoffentlich euch am Radio auch. Ferngesteuert. KI oder was auch immer. Ja. Gut, ernsthaft weiter. Es ist ja auch so, dieses Projekt der Fernbahntunnel bindet ja enorme Kapazitäten, sowohl personell, Planung und allem drum und dran, Bauen, Bauzeit etc. und natürlich auch finanziell. Wäre jetzt die Frage, ist es nicht sinnvoller oder dringlicher, weil du jetzt gerade über das gesprochen hast, über den ÖPNV, also den Nahverkehr, diese Kapazitäten in diesen Bereich zu stecken, statt in so ein, sage ich jetzt mal, Großprojekt. Ich meine, ich bin schon auch der Meinung, dass ein guter Fernverkehr wichtig ist, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, wenn man Flüge auf die Züge, gibt es ja so ein Schlagwort, also sprich, Flugverbindungen innerdeutsch oder vielleicht auch teilweise europäisch zu reduzieren. Ist es aber nicht grundsätzlich sinnvoller, wichtiger, den Nahverkehr zunächst mal ins Auge zu nehmen?
Ja, also vor allen Dingen, weil man hier von völlig anderen, drastisch niedrigeren Kosten sprechen muss, die dafür notwendig wären. Also ich habe mal im letzten Jahr anlässlich von einem Vortrag, den ich da mal gehalten habe, ein einfaches Beispiel herangezogen. Der Fernbahntunnel, der soll, so wird das noch offiziell kolportiert, 3,6 Milliarden kosten. Dass diese Zahl überholt ist, ist eigentlich klar. Er kostet eher das Doppelte oder das Dreifache. Ich habe mir dann mal ein Zahlenwerk vorgenommen, das von der DB InfraGo.
Also das ist jetzt also die jetzt für die ganze Netzgesellschaft, ja, Infrastruktur zuständig ist.
Bis vor mehr als einem Jahr noch DB Netz. Die haben einen Zustandsbericht des Schienennetzes verfasst, also im April letzten Jahres. Und da kommen die auf einen Sanierungsstau oder Bedarf von 90 Milliarden Euro. Und den größten Block bilden dabei Brückenbauwerke. Also wir kennen das Thema ja auch von einstürzenden Straßenbrücken. aber das Problem hat die Bahn auch. Und dann habe ich mir mal eine Zahl herausgezogen. Es müssten ja circa 500 Brücken bei der Bahn saniert werden. Davon gelten ungefähr 600 als akut sanierungsbedürftig. Und im Durchschnitt würde die Sanierung eines Brückenbauwerkes 35 Millionen Euro kosten. Und dann habe ich mir ausgerechnet, allein mit den offiziell kolportierten Kosten des Fernbahntunnels kann man damit 150 Bahnbrücken sanieren. Und wenn man mal von einer realistischen Kostenschätzung ausgeht, sogar 300 oder 450. Also das, man sieht daran, welch völlig andere Dimensionen sich da auftun, wenn man mal die vielen kleinen Baustellen betrachtet, die tatsächlich vorhanden sind.
Ich meine, ohne jetzt allzu groß, was gestern war, ist natürlich immer ein Thema, aber das lässt sich ja nicht mehr ändern, aber doch vielleicht ein kurzer Blick drauf zum Schluss von dem Blog. Sünden der Vergangenheit. Also ich meine, die Infrastruktur wurde ja über Jahre, Jahrzehnte eigentlich verkommen lassen. Kann man das so sagen?
Ja, das war politisch gewollt. Das ist eine Entwicklung, die 1994 eingeleitet wurde. Man hat halt im ganzen Bahnnetz wohl 50.000 Weichen entfernt. Man hat einige tausend Kilometer Schienennetz entfernt. Und das rächt sich jetzt. Also man wollte eben die Bahn börsentauglich machen, profitabel, wie auch immer. Und es stand nicht die Bahn als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge im Vordergrund, sondern eine neoliberale Ideologie, börsentauglich, profitabel, effizient. Und man sieht jetzt, wohin das geführt hat.
Wir sprechen über den Fernbahntunnel und die Bahninfrastruktur im Großen und im Ganzen. Wir haben jetzt bisher mal hauptsächlich auf den Fernbandtunnel geguckt, den so geplanten Deutschlandtakt, und wollen jetzt mal gucken, zu diesem Bau des Fernbahntunnels gibt es durchaus stichhaltige Kritikpunkte, wie ich finde, die man durchaus auch im Auge behalten sollte. Verschiedene Initiativen haben mehrere dieser Kritikpunkte an dem Vorhaben in einem von der DB initiierten Dialogforum vorgetragen. Welche Kritikpunkte sind es? Und da wollen wir uns mal vielleicht zwei, drei bisschen genauer ins Auge nehmen. Einmal ist das Stichwort Klimabilanz, Nachhaltigkeit. Die Bahn bewirbt es unter anderem damit, dass die, also grundsätzlich bringt ja diese Betonbauweise enorme CO2-Emissionen mit sich. Das dauert einige Zeit, einige Jahrzehnte, bis sich das wieder kompensiert hat. Die Bahn setzt jetzt auf einen grünen Stahl und zementfreien Geopolymerbeton, der CO2-arm sein soll. Nachhaltigkeit ist beim Bau bedeutsam, betont die Bahn. Und wird auch damit, sei jetzt mal beworben, dass die Nutzung von Ökostrom beim Tunnelvortrieb und auch später beim Betrieb der Station Geothermie dann die Station energetisch nachhaltig tragen soll. Karl-Heinz, inwiefern ist denn das realistisch, sage ich jetzt mal, dass sowas funktioniert?
Naja, es ist überhaupt nicht realistisch, weil es auf Wunschvorstellungen beruht. Inwieweit man halt nun zementfreien Beton und grünen Stahl dann zur Verfügung hat, das steht in den Sternen. Aber ich möchte mal erstmal ein bisschen weiter ausholen zu den grundsätzlichen Überlegungen, die vorangestellt werden müssen. Bei jedem größeren Projekt, also das gilt nicht nur im Fernverkehr oder beim Straßenverkehr, sondern auch bei ÖPNV-Projekten wird eine Nutzen-Kosten-Untersuchung vorgenommen. Und abhängig davon, welches Ergebnis das Ganze liefert, fällt da eine Vorentscheidung für oder gegen ein solches Projekt. Gut, ich meine, das ist halt mit diesen Nutzen-Kosten-Verhältnissen ein etwas diffiziles Thema. Aber stellen wir mal, dass es halt stichhaltige Kriterien gibt, die dem zugrunde liegen, dann ist das so, dass der Fernbahntunnel von vornherein auch mit einer Bündelung durch andere Projekte, die wir vorhin schon erwähnt haben, nur auf einen sehr schwachen Nutzen-Kosten-Index gekommen ist.
Also sagen wir ganz kurz, was das bedeutet, Nutzen-Kosten-Faktor. Also da wird der Nutzen den Kosten gegenübergestellt und da gibt es eine bestimmte Größe, ab der das dann, ja,
tragbar. Ja, also was Kosten betrifft, kann man von realen Baukosten ausgehen. Man muss auch später Betriebskosten eigentlich berücksichtigen, was halt nicht immer unbedingt so eindeutig gegeben ist. Schwieriger ist das halt mit dem Begriff des Nutzens. Da wird ein gesellschaftlicher Nutzen unterstellt, der aber, was ein Hauptkritikpunkt auch von Umweltverbänden und Wissenschaftlern ist, da wird ein angeblicher Geschwindigkeitsvorteil zu sehr im Vordergrund gestellt, weil das angeblich einen gesellschaftlichen Nutzen bringt.
Also dass man schneller von A nach B kommt.
Ja, also nur ein kleiner Exkurs dazu. Man hat dann halt gesagt, beim Fernbahntunnel gibt es eine Fahrzeitverkürzung von Hamburg nach Frankfurt von 8 Minuten. Okay. Nun muss man halt wissen, wenn heute jemand geschäftlich von Hamburg nach Frankfurt fährt oder umgekehrt, dann sitzt er dann mit seinem Notebook da im Abteil und arbeitet und kann in aller Ruhe mal Sachen arbeiten. Also es ist kein Zeitverlust. Und ihm ist es dann wahrscheinlich auch egal, ob das nun ein paar Minuten früher oder später ist. Also jemand, der privat unterwegs ist, dem ist es ohnehin egal. Das zunächst mal zu der Bewertung, die manchmal dann das fragwürdig ist. Aber zurück zu dem Thema Klimabilanz. Da ist erstmal die Frage, wie man die ganzen CO2-Emissionen, die entstehen würden, wenn halt konventionell gebaut würde, bewertet. Und da gibt es halt zugrunde liegende Berechnungen, die besagen, dass man so an die 800.000 Tonnen CO2 bei dem Projekt nun veranschlagen kann. Also das wäre, es ging jetzt ein bisschen abstrakt, ein negativer Nutzen, der in diese Kalkulation einginge. Und dabei macht es allerdings auch noch einen Unterschied, welche monetäre Bewertung man zugrunde legt. Da gibt es so diese paradoxe Situation, dass man bei Projekten des Schienenfernverkehrs, genauso wie im Straßenverkehr, also Stichwort Bundesverkehrswegeplan, mit einem Wert von 145 Euro pro Tonne CO2 rechnet. Aber es gibt für Projekte des ÖPNV eine andere Methodik, die neueren Datum ist, von 2022. Und dort wird ein Betrag von 670 Euro pro Tonne CO2 zugrunde gelegt. Also das heißt, wenn man das hier heranziehen würde, entstünde durch den Fernbahntunnel bereits ein volkswirtschaftlicher Schaden von 400 bis 500 Millionen Euro. Gut, jetzt sagt aber die Bahn, nein, ist alles nicht so. Wir nehmen zementfreien Beton, das ist in der Entwicklung, das kommt bis zur Marktreife, dann nehmen wir noch grünen Stahl dazu. Das halte ich für reine Nebelkerzen, denn wir reden hier von Technologien, die nicht marktreif sind, beziehungsweise auch in 10 Jahren nicht wettbewerbsfähig sein werden. Also zum Beispiel deshalb, weil man auf eine Wasserstofftechnologie aufbaut und Wasserstoff in den Mengen nicht zur Verfügung stehen wird. Das heißt, wenn überhaupt, zu wesentlich höheren Preisen als derzeit. Und dann würde man zwar theoretisch vielleicht weniger CO2 produzieren, aber die Kosten, die wären dann um ein noch deutlich höher. Und dann muss man einfach fragen, wenn die Kosten höher sind, dann ist das Projekt auch nur zu vertreten, wenn auch der Nutzen entsprechend höher ist. Und diese Rechnung, die geht nicht auf.
Ja, also ich habe jetzt gelesen, gerade in der Vorbereitung, dass die Bahn die Bahn verweist darauf, dass dieser grüne Stahl und diese betonarme oder CO2-arme Beton schon bei einem anderen Projekt eingesetzt wurden. Es ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt so formulieren kann, eine Wette auf die Zukunft, weil es halt in dem Ausmaß noch gar nicht so zur Verfügung steht, in dem Umfang, wie es vielleicht notwendig wäre. Da würde sich dadurch das Projekt insgesamt verzögern, wenn man auf diese Karte setzen würde. Also zeitlich jetzt verzögern.
Naja, es wird wohl so sein, dass es mit Sicherheit Verzögerungen geben würde, wenn man das so fortsetzt. Aber man wird wahrscheinlich einen Schwenk machen zu einer konventionellen Lösung. Also ich möchte hier mal so einen kleinen Exkurs einschieben. Es gibt ja eine ähnliche Debatte beim Luftverkehr, wo es halt eine EU-Vorgabe gibt, Fit for 55, dass man halt bis 2055 klimaneutral irgendwie fliegen soll mit synthetischen Kraftstoffen, nennt sich Sustainable Aviation Fuels. Und man will nun erstmal eine Beimischung von synthetischen Kraftstoffen, die also CO2-frei erzeugt worden sind, schrittweise erhöhen. Man stellt aber jetzt schon fest, es funktioniert nicht, weil das nur mit astronomischen Kosten verbunden wäre. Und das sagen die Fluggesellschaften, um Himmels Willen, wenn wir gezwungen werden, von der EU diese Beimischung dann nun fortzusetzen, dann können wir uns gegenüber außereuropäischen Fluggesellschaften nicht mehr auf dem Markt behaupten. Das nur mal so als Analogie, die man hier auch sehen muss.
Mhm. Ein weiterer Kritikpunkt ist eben auch Stichwort Bauzeit, Personal, finanzielle Bindung, hatten wir vorher schon mal kurz angesprochen. Laut der DB, also der Bahn, wird der Fernbahntunnel frühestens 2040 fertig, aber eher nach 2050.
Ja, man spricht von 2040 plus, also das ist so Mitte der 40er Jahre, soll das heißen, ja.
Okay. Einerseits sei das ja immer nachvollziehbar, so Großprojekte dauern ihre Zeit. Man kann das nicht im Voraus genau auf den Tag, sage ich jetzt mal überspitzt, planen. Aber ist es eben nicht so, dass durch dieses Projekt auch Bauzeit, Personal letztendlich, die das planen müssen, gebunden wird, das eben dann an anderer Stelle fehlt? Also so Planungen von jetzt, das, was wir jetzt gerade auch hatten, diese Nebenprojekte hier in Frankfurt für Nahverkehr.
Naja, also gut, Nebenprojekte, das...
Ja, ich habe das jetzt so ein bisschen salopp formuliert. Ich meine, das eben, worauf ich raus will, ist, dass es...
Das wären eigentlich die Hauptprojekte, die nötig wären.
Genau.
Aber die Bahn sagt, also den Spruch habe ich mal gehört von dem Hauptverantwortlichen, Herrn Bolde, in einer Diskussionsrunde. Wir haben viele junge Ingenieure, die zu uns kommen, die sind wirklich scharf drauf auf solche Großprojekte. Das ist halt etwas mehr sexy, als wenn man irgendwo eine Reaktivierung von einem Überholgleis macht und ähnliche kleinere Ausbauten. Also es ist so, dass Ressourcen gebunden werden und auch ohne dieses Projekt Fernbahntunnel ist es jetzt ja bereits so, dass viele regionale Projekte, ich rede jetzt mal bewusst von regionalen Projekten, die anstehen, die eigentlich beschlossen sind, nur sehr schleppend umgesetzt werden, weil eben personelle Ressourcen in Ingenieurbüros und bei Behörden fehlen. Und diese Problematik wird natürlich noch erheblich verschärft durch ein solches Großprojekt. Gut, wobei in der späteren Bauphase, da habe ich mir sagen lassen, was da halt an Bauarbeitern dort benötigt wird. Wir helfen uns in Deutschland ja damit, dass wir nun ganze Kolonnen von Bauarbeitern aus Südosteuropa nun hier einsetzen. Gut, das ist ein anderes Thema.
Ja. Noch kurz ein Kritikpunkt, der auch angeführt wurde, bevor wir dann nochmal, ich versuche dann nochmal diese entsprechende Musik zu spielen und dann kommen wir mal zu den Alternativen, die ja auch spannend wären oder sind und auch wichtig sind. Du hast dich sehr, sehr ausführlich mit dem Thema Brandschutz beschäftigt. Und da gibt's wohl, soweit ich das verstanden habe, einige offene Fragen. Wie ist denn da der Stand? Worin ist die Kritik begründet?
Ja gut, da muss ich zunächst mal wieder einen kleinen Einschub machen. Ich bin ja nun hier als, sagen wir mal, Politaktivist und manche fragen ja, wie komme ich dann zum Thema Brandschutz?
Genau.
Gut, ich habe also vor 45 Jahren mal meine Diplomarbeit an der Fachhochschule geschrieben mit dem Thema über Brandschutz in Krankenhäusern am Beispiel Frankfurt, also mit Unterstützung der Frankfurter Feuerwehr. Und das Thema Brandschutz hat mich in unterschiedlichen Facetten über die langen Berufsjahre immer wieder begleitet. Und ich habe mir dann Anfang 22 nach Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie mal alles angeschaut und gesagt, das Thema Brandschutz wird ja dort sehr ausgiebig abgehandelt. Also sprich...
Also jetzt bei der Machbarkeitsstudie zum Fernbahntunnel.
Ja, es gab ja diese Machbarkeitsstudie und den Erläuterungsbericht auf 170 Seiten. Geht es dann zum überwiegenden Teil nicht um die baulichen Aspekte, sondern um Themen wie Entfluchtung, Rettungskonzepte, was passiert bei Verrauchung im Brandfall und dergleichen mehr. Und aufgrund dessen habe ich mich mal mit zwei Kollegen zusammengetan, die auch für Stuttgart 21 das sehr intensiv recherchiert haben und bereits bei dem Mediationsverfahren, das vor 15 Jahren zu Stuttgart 21 gemacht wurde, ihre Kritikpunkte Wir haben die Kritikpunkte dargestellt und mit den beiden Kollegen, also aus Stuttgart und München, habe ich an dieser Ausarbeitung vorgenommen, die zeigt, dass auch die Tunnellösung für den Tiefbahnhof brandgefährlich wäre.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Okay. Ja, jetzt machen wir nochmal eine kurze Musikpause und dann wollen wir mal über die Alternativen sprechen, die ja auch sehr wichtig sind in dem Zusammenhang. Aber noch kurz eine Frage vorher, Karl-Heinz. Du hast einiges, weiß ich, inzwischen an Papieren veröffentlicht, verfasst. Du hattest vorher kurz über das Netzwerk Umwelt, Klima, Rhein-Main gesprochen. Wo können Leute, die sich ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigen wollen, denn nachlesen, nachgucken? Hast du da eine Internetadresse oder
irgendwas? Ja, es gibt noch, also einmal die Internetadresse des früheren Netzwerkes Umwelt und Klima Rhein-Main. Was vielleicht einfacher zu merken ist, das ist die Adresse unserer Initiative, die führt also momentan noch direkt zu dieser Seite und die heißt tvt-rm.net.
Nochmal.
Also TVT steht für Takt für Tempo.
Takt, ja.
TVT-RM, also Rhein-Main,
ja.
.net.
Okay, gut. Jetzt, ja, wir gehen mal kurz raus, es ist fast am Ende. Slow Train. Ich meine, ja, wer Zeit und Lust und Muße hat, ist ein Slow Train sicher nicht verkehrt, auch mal langsam mit der Bahn unterwegs zu sein und zu gucken, wo man eigentlich ist. Aber es passt natürlich schwer in die heutige Zeit. Wir sprechen über den Fernbahntunnel in Frankfurt und wir wollen jetzt noch zum Abschluss mal kurz über eventuelle Alternativen zu diesem Fernbahntunnelprojekt sprechen. Die Bahn hatte ja auch überprüft, ob der Südbahnhof umgebaut werden kann als zur besseren Anbindung an den Hauptbahnhof beziehungsweise als grundsätzliche Umsteigerelation für den Fernverkehr. Oder alternativ der Fernbahnhof am Flughafen. Beide Projekte hat die Bahn verworfen, den Südbahnhof und dann mit der Begründung, dass die Räumlichkeiten, also die städtische Stadtstruktur das nicht hergibt, weil für mehrere Gleise eben dort der Platz fehlt. Beim Fernbahnhof wurde argumentiert, dass dann die Leute wieder zuerst in den Hauptbahnhof rein müssen, um umzusteigen. Karl-Heinz, wie realistisch wäre denn eine dieser oder beide dieser Projekte, man könnte die ja vielleicht auch kombinieren, um einen sinnvollen Fernverkehr zu ermöglichen. Wie realistisch ist denn sowas?
Ja, bevor ich darauf antworte, weil eine kleine Korrektur deiner Aussage. Also was du da erwähnt hast, das hat die Bahn nicht von sich aus geprüft, sondern die Bahn ist nun darauf angesprochen worden, dass ja Alternativen geprüft werden müssten. Und nun wäre es normalerweise so, dass man über eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie mal hätte feststellen können, was ist denn alternativ machbar? Unter anderem Ausbau des Südbahnhofs. Also es gibt von einem Bahnexperten, also Sven Andersen, so ein Konzept, dass man den Südbahnhof eigentlich zum Hauptbahnhof machen könnte. Also was auch ich selbst also sehr kritisch sehe, aber er hat sehr viele kluge Überlegungen dabei. Es gibt andere Umsteigebeziehungen, wie der gerade jetzt genannte Fernbahnhof am Flughafen. Des Weiteren natürlich Westbahnhof, Ostbahnhof, wo man einiges machen könnte. Aber das ist halt von der Bahn von der Weg einfach ja quasi ungeprüft verworfen worden. Also das heißt, sie sagen, wir haben das mal geprüft und es rechnet sich nicht. Nur das ist eine Behauptung, wo keinerlei Transparenz vorhanden ist.
Ich meine, diese beiden Bahnhöfe, die wir gerade angesprochen haben, die werden ja jetzt schon teilweise genutzt für Umsteige oder Fernverbindungen. Wären die Kosten, ich sage das jetzt mal sehr, sehr vorsichtig als Laie, als Oberlaie, überschaubarer Fragezeichen, wie jetzt zum Beispiel, wenn man den Ostbahnhof, der ja für diesen Fernverkehr, soweit mir bekannt ist, gar nicht genutzt wird, natürlich ganz andere Dimensionen hätte.
Ja, also es ist einiges völlig ungeprüft, was hier im Raum steht. Vor allen Dingen ist die Anbindung des vorgesehenen Fernbahntunnels vom Osten her noch völlig nebulös. Also man hat sich nicht die Mühe gemacht, mal zu prüfen, wie kann man in dem Knoten Hanau Optimierungen vornehmen. Das wurde bisher völlig außen vor gelassen. Und man hat sich auf eine teure Y-Anbindung im Osten versteift, mit der Begründung, damit wäre man sehr flexibel. Also das heißt, man kann, hat eine nord- und eine südmainische Zuführung und man muss das ein...
Also Zuführung zum Hauptbahnhof, zum Hauptbahnhof, dann zum Fernbahntunnel.
Ja, okay. Und man muss deswegen ein sehr kompliziert zu errichtendes Überwerfungsbauwerk errichten, um die Schienennetze dann halt auf einen gemeinsamen Gleis zu bringen. Und hier zeigt sich, es wird extrem teuer und Alternativen sind eigentlich nicht wirklich geprüft. Und gut, jetzt nochmal eine Bemerkung so als Insider-Information. Also derzeit ist gerade der BUND Hessen dabei, mal bei der Bahn vorstellig zu werden, damit man mal Alternativen prüft, die vorhanden sind, also von eigenen Kollegen da beim BUND, wo ich ja auch aktiv bin, wie auch zum Beispiel das Verkehrsbüro Viereck Rössler, jener genannte Sven Andersen, Klaus Giedinger, der jetzt seit über 25 Jahren sich mit der ganzen Thematik befasst. Es ging ja damals um ein Frankfurt 21, so wie man es jetzt in Stuttgart macht. Von all denen gibt es konkrete Alternativvorschläge und die Bahn hält es wirklich nicht für nötig, die mal qualifiziert zu prüfen.
Okay, jetzt müssen wir hier zum Schluss kommen. Das wäre spannend und viel, wir können da noch vieles besprechen. Aber ich vermute, wenn ich so die Jahreszahlen mir angucke, das Thema wird uns noch einige Zeit begleiten.
Ganz sicher, ja.
Bei der Zeitspanne 2070, da gehe ich ganz sicher davon aus, dass wir beide das nicht mehr erleben würden. Vielleicht 2040, Fragezeichen. Wir plaudern jetzt nicht über unser Alter. Vielen Dank, Karl-Heinz, dass du hier im Studio warst. Und wie gesagt, ich vermute mal, wir können da sicher noch mal irgendwann eine Sendung machen, wenn das dann auch noch weiter fortschreitet, das Ganze. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt